die ewige Sabbatruhe. Friede sei mit euch, hat der Herr gesagt. Der ursprüngliche Friede wurde durch die Sünde der Menschen zerstört. Nun will Gott in Christus das ursprüngliche Verhältnis wiederherstellen. Gott will Vergebung geben und die Folge ist unser Friede, ein gutes Verhältnis mit Gott, die Ruhe in Gott. Und das war das Wort, die Ruhe in Gott. Die Feindschaft zwischen Gott und Mensch ist durch den Friedebringer Jesus beendigt. Epheser 2,14. Er ist unser Friede, er hat die trennende Scheidewand weggeräumt. Jesus Christus begrüßte die Seinen nach seiner Auferstehung mit den Worten, Friede sei mit euch. Johannes 20, 19, 21, 26. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und 21, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen, da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Also, das sind Worte, die tieferen Sinn haben als eine bloße Grußformel. Es ist die Erfüllung seines Versprechens von Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Friede, der in Christus ist, kann sich nun auf Söhne, Jünger übertragen. Und jetzt gehen wir dann weiter auf Hebräer Kapitel 3 und Kapitel 4. Anfangen wir mit einer kurzen Einleitung. Die ewige Sabbatruhe, Hebräer Kapitel 4. Wir müssen uns wundern, wie der Apostel es versteht, seine Stimme zu wandeln, kam er im 3. Kapitel mit einer herzerschütternden Ermahnung und Warnung an die fleischlich Sicheren, so kommt er nun in Kapitel 4 mit einer herzerquickenden Verheißung, Ermunterung für die ängstlich Besorgten. Das Kapitel teilt sich von selbst in 3 Hauptabschnitte mit dem folgenden Inhalt. Die Ruhe, die uns winkt, das Wort, das sie verheißt, der Herr, der sie verbürgt. Und das Kapitel 3 kann man einteilen in 2. Das erste, Treue, Jesu Treue, und das zweite, und die Untreue Israels. Und ich bin froh, dass mit Jesu Treue anfangen, die Verse 1 bis 6. Treue und Untreue, Kapitel 3, hier heißt es, nehmet wahr des Herrn, den wir bekennen. Ja, es zieht sich durch das ganze Kapitel hindurch der Aufruf zur Treue, und zwar unter Vorhaltung eines Doppelten. Jesu Treue als Vorbild und Israels Untreue als Schreckbild. Jesu Treue, Vers 1 bis 6. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Aposteln und Hohepriester, denn wir bekennen Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose war zwar treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Er beginnt, Vers 1, mit der herzlichen Anrede, ihr heiligen Brüder, nämlich Brüder des Heiligen Jesu, des erstgeborenen Bruders, der sich selbst für sie geheiligt hat, auf das auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. In ihm sind sie heilig, so heilig, als hätten sie nie eine Sünde begangen noch gehabt. Und selbst alle den Gehorsam vollbracht, den Christus für sie geleistet hat, wenn sie nur solche Wohltat mit gläubigen Herzen angenommen haben. Und so nennt sie der Apostel ferner teilhaftig gewordene einer himmlischen Berufung. Es erging ein Ruf an sie vom Himmel zum Himmel, von Gott zu Gott. Das himmlisch bezeichnet Ursprung und Ziel der Berufung. Und dieselbe erging an sie mittels des Wortes, für das ihnen der Heilige Geist das innere Ohr öffnete, sodass sie darauf achteten, wie Lydia und alles dessen im Glauben teilhaftig wurden, was diese Berufung in sich schließt, nämlich die ganze Seligkeit aus Gnaden in Christus. Und dieses großen Seligmachers gilt nun wahrzunehmen oder anzuschauen, wie es wirklich heißt: Nehmet wahr, schaut an den Herrn Jesus Christus, zu dem wir uns bekennen, nachdem wir uns benennen. Ja, schaut ihn an, der so tief erniedrigt war und nun so hoch erhöht ist. Uns zu gut betrachtet ihn mit Begeisterung, Bewunderung, Anbetung. Nahet euch zu ihm in Bitte und Fürbitte, dass er uns allzumal vollende und an das Ziel bringe. Haltet's mit ihm und mit keinem anderen, denn nur so werdet ihr das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich das Seelenseligkeit. Er ist ja der Apostel, der Gesandte, der vom Vater zu uns kommt, um uns Gottes Gnadenrat zu erschließen und Gottes Gnadenwort zu vermitteln, und zugleich der hohe Priester, der von uns zum Vater geht, um uns vor ihm zu vertreten, was Mose und Aaron, die beiden großen Repräsentanten des alten Bundes, nur den Namen nach und im Vorbild waren. Das ist Jesus beides in einer Person und in Wirklichkeit. Mose war treu in seinem Hause, Vers 2, nämlich dem alttestamentlichen, dem Hause Israel, dem er Diener war und selbst gliedlich angehörte. Gott selbst lobte seine Dienertreue. Und wie Mose, sagt darum der Apostel in Vers 2, ist Christus treu in seinem Hause, das ist die Gemeinde. Schaut an ihm, was Treue ist. Er ist der Urtreue, der Treueste der Treuen, in seinem Wirken Tag und Nacht, in seinem Eifer um sein Haus, in seiner Fürsorge für all die Seinen, in seiner Erziehung eines jeden Einzelnen. Er macht kein Stück und Flickwerk. Er führt alles herrlich hinaus. Mose war treu, Christus aber ist treuer. Mose hat gestrauchelt, Christus aber nie. Mose war treu seinem Gott, Christus dem, der ihn gemacht, wörtlich gesetzt, das heißt, uns verordnet zum Apostel und Hohepriester, zum Gründer und Vollender seines Hauses, das ist der Gemeinde. Und wie in der Treue, so ragt Christus den Mose auch in der Herrlichkeit, Vers 2 bis 4. Mose war herrlich, Christus aber ist der Allerherrlichste. Von Mose Herrlichkeit lesen wir in 2. Mose 34, 29. Aber sie tritt doch weit zurück hinter Christi Herrlichkeit. Denn Mose war menschlicher Diener, Christus aber ist der ewige Herr. Schon im alten Bund war er der erscheinende, redende Gott. Er ist der Alles, das heißt, das ganze Haus Gottes bereitende und zurichtende, folglich also Gott selbst. Mose war groß in seiner Dienertreue in dem Haus. Christus ist weit größer in seiner Sohnestreue über dem Haus, Vers 5 und 6. Er hat als Sohn an seinem eigenen Haus gearbeitet. Mose war nur da zum Zeugnis des, das geredet sollte werden, das heißt, des zukünftigen Redens Gottes in dem Sohne, 5. Mose 18, 18. Und in diesem Zeugnisamt war Mose treu an seinem Teil. Darin war er eine Weissagung auf Christus und ein Vorbild von ihm, dem Urtreuen, im Ausrichten des göttlichen Heilsrates. Herrlich wird einst sein Haus vollendet stehen. Er baut aus lebendigen Steinen, ruhend auf ihm, dem Eckstein, eine Behausung Gottes im Geist. Dem Treuen gilt's nun, treu zu sein und völlig im Vertrauen. Wir sollen den Ruhm der Hoffnung, dieses glorreiche Hoffnungsziel, uns nicht rauben, nicht verdunkeln, noch verrücken lassen, sondern standhaft festhalten, unentwegt uns dessen rühmen bis ans Ende. Damit hat der Apostel seinen Aufruf zur Treue aufs Bestimmteste ausgesprochen. Und indem er uns die Treue Jesu vor Augen hielt, zeigte er uns die Quelle, aus der all unsere Treue fließt. Nun führt er mit kundiger Hand ins göttliche Schriftwort hinein und hält uns die Untreue vor, deren Israel sich schuldig gemacht hat. Also jetzt haben wir die Treue des Herrn Jesus gehört. Israels Untreue, Vers 7 bis 19. Sehen wir an Jesus, was Treue ist, so sehen wir an Israel, was Untreue ist. Jesu Treue soll uns zur Treue mahnen, Israels Untreue von Untreue abschrecken. Wir sollen treu sein, um des Herrn willen, der es verlangt und verdient, und um unser selbst willen, weil sich es uns geziemt. Der Herr meint es ernst mit seiner Mahnung zur Treue und Warnung vor Untreue. Würde die Untreue schon so schwer heimgesucht im Alten Bund unter Mose, wie schwer wird die Heimsuchung sein im Neuen Bund unter Christus? Von Israels Untreue berichtet der 95. Psalm, aus welchem der Apostel in den Versen 7 bis 11 zitiert. Psalm 95, 7 bis 11, Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Der Heilige Geist betont das heute, an dem wir Gottes Stimme hören sollten. Es gibt ein köstliches Heute, zum Beispiel das Heute an Bethlehems Hirten, an den Zöllner Zachäus, an den Schech am Kreuz. Es gibt ein dringliches Heute des Geistes Gottes an uns. Er öffnet uns das Ohr für Gottes Stimme und das hört das Herz für Gottes Wort, so dass wir es hören und lesen mit wahrem Verständnis und mit Beziehung auf uns. Groß ist der Unterschied zwischen Israel und uns. Wir wissen von größeren Wunderwerken und herrlicheren Wanderziel. Israel sah 40 Jahre lang Gottes Werke immer da und es kam doch nicht an seinen Bestimmungsort, um seines Unglaubens willen. Wie kam es zu Israels Fall unterwegs? Nicht plötzlich, sondern nach und nach. Zuerst die Verhärtung gegen Gottes Stimme, dann die Verirrung in eigene Wünsche und Wege, endlich die Verbitterung gegen Gott selbst und die Verstockung als unabweichliche Folge. Daher Gottes Entrüstung und die Verwandlung seiner Geduld in Zorn mit dem Schwur, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe. Sie hatten all den Weg für nichts gemacht. Wir sind noch nicht in Kanaan, wir sind noch auf dem Weg dorthin. Wer da steht, seht wohl zu, dass er nicht falle. Es gibt auch für uns unterwegs noch manches Massa und Meriba. Die Untreue ist Unglauben, Misstrauen, wie Treue, Trauen, Glauben ist. Es gibt im Glauben zu beharren bis zuletzt, das Ende des Glaubens zu erreichen. Hebräer 3, 12 bis 14. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Wir werden wohl aus Gottes Macht bewahrt zur Seligkeit, aber doch wiederum durch den Glauben, in dem es zu beharren gilt. Zur beständigen Beharrung dient die brüderliche Erinnerung Tag für Tag, das einander ermahnen, in Liebe und unter die Arme greifen, mit Gottes Wort und fürbittendem Gebet. Nur so, sagt der Apostel, bleiben wir bewahrt auf dem Wege vor dem Betrug der Sünde, vor der Sünde der Untreue, vor dem Gericht der Verstockung und dem Verfehlen des Ziels. Nun sollte man meinen, der Apostel mache Schluss hiermit. Aber nein, er bringt Vers 15 bis 19 die Sache nochmal zur Sprache, und zwar in lauter Fragen. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren es nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Er wird nicht müde, die Geschichte von Israels Untreue uns immer wieder vorzuhalten, als abschreckendes Beispiel. Was waren es denn für Leute, an denen dies geschah? Das lasst uns bedenken und erwägen. Waren es nicht alles Leute, die Gottes Stimme hörten und Gottes Werke sahen? Waren es nicht alles Leute, die am Anfang glaubten, aber am Ende im Unglauben verstockt waren? Und eben wegen dieses Unglaubens alle in der Wüste dahinstarben? Und unter diesem allgemeinen Sterben sang Mose sein ergreifendes Sterbelied, dem 90. Psalm. Herr, du warst unsere Zuflucht, Herr, du warst unsere Wohnung. Und unter diesem allgemeinen Sterben sang Mose sein ergreifendes Sterbelied, dem 90. Psalm. Und wir, die wir auf dem Weg zum Himmel sind, berufen mit einem himmlischen Beruf, sind wir unterwegs nicht auch Gefahren ausgesetzt wie Israel? Wir haben uns nicht zu kümmern um das Morgen und Übermorgen, sondern immer nur um das Heute. Seien wir heute treu, dann sind wir alle Tage treu. Treu dem Treuen, gehorsam der Stimme seines Worts und folgsam dem Zuge seines Geistes. Trotz täglichen Strauchelns aus Schwachheit sollen wir uns doch niemals entmutigen lassen, sondern dem treuen Jesus treu verbleiben, der Gnade übt und Schuld vergibt und uns seine Treue hält ewiglich. Suchen wir nur immer an, dem Heute treu zu sein, dann wird uns einst der Herr auf das Heute einen Morgen schenken, der nicht vergeht, den Morgen der Ewigkeit, der ewigen Ruhe, im Hause und am Herzen Gottes, des Vaters Thron im Licht, dann ist ausgerungen, ach, dann sind wir da und dürfen uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Die ewige Sabbatruhe, die verheißene Gottesruhe, Kapitel 4. Die Ruhe, die uns, den Glaubenden, winkt. Das waren die Verse 1 bis 11. Es ist hier die Rede von der Ruhe des Volkes Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Diese große Verheißung in Vers 9 ist der helle Stern und der süße Kern in diesem ganzen Abschnitt. Damit ermuntert der Apostel seine Mitpilger und richtet ihre Blicke himmelwärts auf das Ziel hinauf zur Heimat. Wer unter den Gläubigen sehnte sich nicht nach der ewigen Ruhe in all der zeitlichen Unruhe? Die Verheißung der ewigen Ruhe klingt uns wie ein Feierabendglockenklang, tröstend, erquickend ins matte Herz. An manchem Sarg kann man's hören, auf manchem Grabstein kann man's lesen, das große Wort, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volk Gottes. Was haben wir unter dieser Ruhe zu verstehen? Es gibt nach der Schrift Eine dreifache Ruhe Gottes. Erstens die Schöpfungsruhe. Als Gott sein Schöpfungswerk vollbracht hatte, ruhte er. Und die Menschen sollten teilhaben an dieser Ruhe. Aber durch den Sündenfall wurde dies vereitelt. Die Kanaans Ruhe, die Ruhe, die Gott dem Samen Abrahams verheißen hat. Aber das alte Geschlecht ist nicht dazu gelangt, um seines Unglaubens willen, Vers 6. Nur ein heiliger Nachwachs und Überrest ging in sie ein. Und doch, es war auch dies noch nicht die rechte Ruhe. Denn wenn Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tag gesagt haben, Vers 8. Trotz friedlichen Wohnens eines jeden unter seinem Weinstock und Feigenbaum, zumal unter Salomos Regierung, das war herrliche Zeit unter Salomo, alles war da ja, wunderbar, zumal unter Salomos Regierung, war dies doch die wahre Ruhe nicht, die Gott vorhatte. Die Ruhe Israel in Kanaan sollte ein schwaches Abbild und ein Vorgeschmack sein von der ewigen Ruhe bei Gott im Licht. Darum ist die einzig wahre Ruhe die Ewigkeitsruhe. Das heißt, die Ruhe, die Gott der Ewigkeit vorbehalten hat. Erst dort ruhen wir wirklich aus, im wahren Sinn des Wortes. Und zu dieser Ruhe bringt uns Josua, der Herr, Jesus Christus. Er gibt uns hier schon in seiner Nachfolge einen Vorgeschmack von der Ruhe droben im Licht und vertröstet uns auf die selige Ewigkeit. Hier sind wir im Fremdlingsland, auf der Wanderschaft und auf dem Kampfplatz. Erst droben sind wir zu Hause und am Ziel. Worin besteht die ewige Gottesruhe? Das zu sagen hieße unaussprechliches Aussprechen. Unser Reden davon kann nur ein schwaches Stammeln sein. Das ist gewiss. Sie wird nicht bestehen in Trägheit und Untätigkeit, in Schlafen und Nichtstun. Sie besteht vielmehr in der ewigen Freude, der völligen Liebe, dem ungestörten Frieden, dem stillen Ruhen in Gott. Sie besteht in der Berufung, sie besteht in der Befreiung von jeglicher Schuld und Sünde, Mühe und Arbeit, Angst und Sorge, Not und Trübsal, Kreuz und Leiden, worunter wir hienieden noch zu seufzen haben. Es ist die Ruhe nach saurem Tagewerk, nach heißem Glaubenskampf, nach beschwerlicher Wanderschaft. Es ist das Genießen von den Früchten des Lebensbaums und vom Wasser des Lebensstroms. Dort will ich ewig wohnen und nicht mehr als ein Gast. Bei denen, die mit Kronen du schon geschmücket hast, dort will ich ewig singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil ruhen. Diese Ruhe ist ihrer Art nach eine göttliche Ruhe, von Gott stammend, in Gott bestehend, eine Gnadenruhe, ohne all Verdienst und Würdigkeit. Sie ist ferner eine vollkommene Ruhe. Nichts wird sie je stören noch trüben können. Sie ist endlich eine ewige Ruhe, die Gott uns schon von Ewigkeit her hat zugedacht und die in alle Ewigkeit fortdauern soll. Diese Ruhe tut wohl nach aller Mühsal und Last. Diese Ruhe ist süß, jeder Wunsch ist erfüllt und statt Mangel die Fülle. Den Grund zu dieser Ruhe hat Christus gelegt, als er am Kreuz sein Blut vergoss und sterbend die Worte rief, es ist vollbracht. Da brach für uns der Sabbat an, der kein Ende nehmen soll. Da öffneten sich die Paradiespforten, die nimmermehr verschlossen werden. Er ist der wahre Ruhebringer. Wo der Unglaube meint, im Grabe sei Ruhe, da spricht der Glaube, bei Jesus ist Ruhe. Uns verlangt nach dem Scheuen Gottes, nach dem Daheimsein beim Herrn, immer da. Wem wird diese Ruhe zuteil? Nur dem Volke Gottes. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das ist das Volk, das Glauben hat und Glauben bewahrt, das mit dem Apostel sprechen kann, wie wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, Vers 3. Der Glaube, Das ist der lebendige Heils- und Herzensglaube, ist das Kennzeichen des Volkes Gottes. Dieser Glaube verpflichtet zu Doppelten, zur Furcht und zum Fleiß. Zur Furcht, Vers 1, so lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Und wie auch Petrus ermahnt, so führet euren Wandel, solange ihr hier wallet, mit Furcht. Und zum Fleiß, so lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Vers 11, es gilt, allen Fleiß anzuwenden, zur Erlangung des Ziels. Damit wird nun nicht gesagt, zerarbeite dich in selbstquälerischem Tun, um dir das Heil zu verdienen, sondern lass dir das Heil schenken aus Gnaden, strecke die Hand danach aus, löse dein Herz von der Erde, richte es stets da hinein, wo du einst wünschst zu sein. Kaufe die teure Gnadenzeit aus und gebrauche die Mittel, die Gott dir dazu gegeben hat. Ohne das Wort wüssten wir nichts von dieser Ruhe. Und ohne das Wort gelangen wir nicht zu dieser Ruhe. Das Wort Gottes enthält an uns die Einladung zu dieser Ruhe und bereitet uns selbst zu für diese Ruhe. Wenn der Apostel oben sagte, wendet allen Fleiß an, dann meint er vor allem, dass wir das Wort Gottes beachten, betrachten, beherzigen, in uns wirken, es uns dienen lassen sollen zur Leuchte unseres Fußes und zum Licht auf unserem Wege. Und zwar sollen wir das Wort Gottes in seiner wohltuenden und in seiner wehtuenden Art uns gefallen lassen, wie der Apostel uns hier zeigt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, Vers 12, und macht uns lebendig und kräftig. Und diese Kraft Gottes besitzt das Wort, weil es das Wort des ewig Lebendigen ist. So hatten es die Thessalonicher erfahren, denen Paulus schreiben konnte, ihr nahmet das Wort auf, nicht als Menschenwort, sondern wie es dem wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Wo es in ein Herz dringt, da senkt sich der Keim des ewigen Lebens ein. Das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Den einen dient es zum Leben, dem anderen zum Tode. Den einen zum Fels des Heils, dem anderen zum Stein des Anstoßes. Gottes Wort aber hat es abgesehen auf unsere Lebendigmachung und Kräftigung. Darum weiche dem Wort nicht aus. Werde seiner sind nie satt und überdrüssig. Lass dich von dem Wort erleuchten, kräftigen und gründen. Gottes Wort aber hat noch eine andere Wirkung, nämlich die eines zweischneidigen Schwertes, das da wehe tut, schneidet und scheidet, richtet und sichtet. Und diese Kraft besitzt das Wort, weil es das Wort des Allwissenden ist. Es zerschneidet die Stricke, es tötet die Sünde und scheidet von ihr. Du bist der Mann, sprach einst Nathan zu David, und es drang ihm wie ein Schwert durch Mark und Bein, dass er im Sack und in der Asche Buße tat. So dringt noch heute das Wort wie Flammenschwert jeden Sünder durchs Herz, der es innerlich vernimmt als die Stimme Gottes. Das Wort ist in Gottes Hand das Mittel, der Menschenherzen bloßzulegen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen, Vers 13 und andere Übersetzung. Und es ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, das ist dasselbe Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, es ist alles bloß und aufgedeckt. Alle Mäntelchen, womit der Sünder sich behängt, werden von dem Wort zerhauen. Und es macht ihm in seiner ganzen Blöße vor Gott offenbar. Es ist ein scharfes Schwert und zugleich ein lindernder Balsam. Es schlägt Wunden, damit wir gesunden, es heilt allen Schaden und verhilft uns zu Gnaden. Es ist uns gegeben zum ewigen Leben, damit wir erlangen die Ruhe im Licht. Wir sind wohl versorgt. Auf Erden das göttliche Wort, das der Heilige Geist in uns zu Kraft und Leben macht, und im Himmel der glorreiche Herr, der mit seiner hohen priesterlichen Fürsprache für uns eintritt und uns beisteht. damit wir das Ziel nicht verfehlen. Zu ihm und durch ihn zum Vater eilen wir täglich im Gebet auf den Flügeln des Glaubens. Er, das große Haupt, sorgt für alle seine Glieder. Er ist Kraft seiner Abwesenheit uns erst recht nahe und gegenwärtig. Nun er droben ist, suchen wir, was droben ist. Denn wo unser Schatz, da ist auch unser Herz. Trotz aller Sünden und Sorgen dieses Lebens, die uns noch oft zu schaffen machen und nach unten ziehen wollen, muss es doch immer wieder heißen, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel sitzest. Er kam einst herab, um für uns zu sterben, und ging wieder hinauf, um droben als unser hoher Priester segnend über uns zu walten und mit seiner Hilfe uns auf Erden in allen Nöten beizustehen. Zu ihm blicken wir auf in Dank und Bitte, in Glaube und Hoffnung, in Sehnsucht und Zuversicht. Wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, Vers 14, der den Himmel durchschritten hat. Er ist uns nicht entrückt, sondern er ist recht nahe mit seinem Trost und seiner Hilfe. Der Herr ist noch und immer nicht von seinem Volk geschieden. Er bleibt ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten ist zerrissen und der Zutritt zum Gnadenstuhl uns möglich gemacht. Der Hohepriester hat die Tür ins Allerheiligste nicht hinter sich geschlossen, sondern uns allen offen gelassen. Mit ihm verbinden uns fortan Liebesbänder. Seinem Volk obliegt hinein eine heilige Pflicht, nämlich die Bekenntnispflicht. Wie der Apostel ermahnt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, Vers 14. Wir sollen uns seiner nicht schämen, ihn nicht verleugnen, sondern ihn freudig vor aller Welt bekennen. Er schämt sich ja unser nicht. Wie sollten wir uns seiner schämen? Wie freudig haben einst die ersten Christen ihn bekannt und willig seine Schmach getragen, so sollen wir in Wort und Tat uns als seine Jünger ausweisen. Der Macht des Unglaubens und dem Strom des Zeitgeistes gegenüber sollen wir freudig festhalten an der Bekenntnis zu ihm. Wo der Glaube lebendig ist, da treibt er auch zu freudigem Bekenntnis. Über ein Wort in Vers 14 wollen wir uns besonders freuen, nämlich über das Wort haben. Wir haben ihn. Er gehört uns ganz und gar. Der vom Krippeln bis zum Grabe, bis zum Thron, da man ihn ehrt, uns den Sündern zugehört. In seinem hohen Priesterherzen sind all der seinen Namen unauslöschlich eingegraben. Wie wir ihn haben, so hat er uns zu bleibendem Besitz und Eigentum. Mit der Bekenntnispflicht verbindet der Apostel auch ein Recht, das Hinzutrittsrecht, Vers 16. Lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zum Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Dieses herrliche Privilegium haben wir allein unserem hohen, großen, hohen Priester droben zu verdanken. In seinem Namen finden wir allezeit Audienz und Gehör beim Vater. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er höret ihr Schreien und hilft ihnen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde, Vers 15. Das gibt uns Mut, mit all unseren Sorgen und Nöten, Schwächen und Gebrechen vor ihn hinzutreten, der Erhörung unserer Bitte gewiss. Er ist ja unser Leidensgenosse, er kennt aus eigener Erfahrung allen Druck und alle Not, alle Kämpfe und Gefahren. Keiner ist stärker versucht, härter geprüft, tiefer geführt worden als er. Darum kann er Mitleid haben mit unserer Schwachheit. Darum ist sein Thron kein Richterthron mit abschreckender Heiligkeit, sondern ein Gnadenthron mit anziehender Barmherzigkeit. Und der, der auf dem Throne sitzt, trägt unser Fleisch und Blut mit den Wundmalen. Durch ihn wird uns nun Barmherzigkeit und Gnade, Hilfe und Segen zuteil. Er, das große Haupt am Ziel, bringt auch uns gewiss ans Ziel. Er ist uns vorangegangen, um uns droben die Stätte zu bereiten in des Vaters Haus. Er verbirgt uns die Ruhe, die droben uns winkt. Und auf dem Wege dorthin finden wir bei ihm Beistand und Hilfe in jeder Not, sei es Sündennot, Versuchungsnot, Gewissensnot, Todesnot. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zum Gnadenthron. Haltet am Gnadenwort, eilet zum Gnadenort, droben am Gnadenthron, winkt uns als Gnadenlohn, Ruhe in Gott. Fröhlich, selig schaut der Glaube von dem Staube auf zum Sonne, meine Heimat ist am Throne. Zu Hebräer 4, 15 und 16, der Thron der Gnade. Du kannst gar nicht wissen, was Gnade ist, noch wie zart und rücksichtsvoll Gott mit den Seinen umgeht. Bis du dich ganz seinen Richtschwert ausgeliefert und dich als Verbrecher erkannt hast, bis du mit deinem Willen völlig auf Gottes Seite übergegangen bist und nichts mehr ertragen kannst, was nicht aus Gott ist. Wir haben es mit den rechtmäßigsten und heiligsten Anforderungen Gottes an unser Leben zu tun. Sein Flammenauge durchforscht uns. Er wird nicht ruhen, aber auch wir können nicht ruhen, bis alles vor ihm bloßgelegt ist. Dann kann aber auch sein Leben ebenso tief eindringen, wie das Schwert des Geistes in uns eingedrungen ist. Und weil der Geist Gottes einen Durst, ein brennendes Verlangen nach göttlichem Leben und nach Heiligkeit in uns geweckt hat, liefern wir uns dem Gericht aus. Wir lassen uns von dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes, zubereiten für die Innewohnung Gottes und für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist ist es, der uns zu Kindern des neuen Bundes macht, die in Gnade und Erbarmen leben und sich bewusst sind, dass sie alles Christus verdanken, die ihm alles übergeben haben und keinen Schritt mehr ohne ihn tun können. Dann ist unser alles in ihm, durch ihn und für ihn. Alles ist Christus untertan. Du brauchst dich ihm nur zu überlassen, anstatt in eigenen Anstrengungen dich zu erschöpfen und Luftstreiche zu tun. Er ist lebendig und übt ein lebendiges Priestertum. Als hoher Priester steht er für jede geängstigte und beladene Seele ein und hält rechtzeitige Hilfe für sie bereit. Mögen die Wasser der Trübsal noch so hoch gehen, sie werden nur das hinwegschwemmen und die Flammen werden nur das verzehren, was vom Menschen stammt. Das heißt, was fleischlich und sündlich ist, was von Christus ist, können sie nicht antasten. Du hast nichts für deine Seele zu fürchten, sie gehört Christus. Dein Heil hängt an ihm und ist seine Sache. Freue dich, Seele, dass dein Erlöser einen Namen hat, der über alle Namen ist. Freue dich, dass ihm, deinem treuen und barmherzigen Hohenpriester, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, und dass er stark genug ist, alle Fäden deines äußeren Lebens sowohl als deines verborgensten inneren Lebens in seiner königlichen Hand zu halten und zu leiten. Freue dich, dass du immer da zu ihm kommen darfst, wie du bist, trocken, kalt und tot, dass du nicht erst in dir etwas am Leben erwecken musst, sondern dass du am Thron der Gnade immer da findest, was dir gebricht. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt zum Schluss, also noch einmal zu Hebräer 4,12, zur Scheidung von Seele und Geist. Das passt in die heilige Zeit und auch irgendwie zur Einleitung. Schluss zur Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4,12. Wenn die Bibel vom Menschen in seinem dreifachen Wesen spricht, ist die Reihenfolge immer Geist, Seele und Leib. Werden diese Ausdrücke aber vom Menschen zusammengebracht, ist die Reihenfolge fast immer, da fangen sie mit Leib an, Leib, Seele und Geist. In der Bibel steht immer Geist, Seele und Leib. Die Menschen haben das Umdreht. Der Leib ist ferner, das Wichtigste, dann kommt die Seele und der Geist ganz hinten. Die Sünde hat Gottes Ordnung verkehrt. Jetzt setzt der Mensch den Leib an die erste Stelle, dann kommt die Seele und ganz zum Schluss der Geist. Die beiden nicht materiellen Teile des Wesens des Menschen sind sein Geist und seine Seele. Der Geist befähigt ihn zur Gemeinschaft mit Gott. Die Seele hat mit seinen Gefühlen und Leidenschaften zu tun. Obwohl wir nicht in der Lage sind, zwischen Geist und Seele detailliert zu unterscheiden, können und sollen wir doch die Unterscheidung zwischen geistlichen und seelischen lernen. Was also ist geistlich? Eine Wortverkündigung, die Christus verherrlicht, ist es. Gebet zu Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Geistes ist es. Dienst, der durch die Liebe zum Herrn motiviert ist und seine Tragkraft vom Heiligen Geist bezieht, ist es. Anbetung, die im Geist und Wahrheit geschieht, ist es. Und was ist seelisch? Eine Wortverkündigung, die Aufmerksamkeit auf den Menschen zieht, auf seine Redekunst, seine Persönlichkeit und Schlagfertigkeit. Mechanische Gebete, ohne dass das Herz wirklich dabei ist, die allein auf andere Eindruck machen sollen. Anbetung, die sich um sichtbare materielle Hilfsmittel bewegt, statt um unsichtbare geistliche Wirklichkeiten. Was hat die Versammlung Gottes mit geweihten Gebäuden, bunten Glasfenstern, Talaren, Ehrentiteln, Kerzen und anderen Äußerlichkeiten zu tun? Oder, um es deutlicher zu sagen, was hat die Versammlung mit Werbefeldzügen im Hollywood-Stil zu tun, mit mitbaren Spendensammelorganisationen, mit evangelistischen Reklametricks, mit Persönlichkeitskulten, mit musikalischen Extravaganzen? Jo, die Reklame in einer durchschnittlichen christlichen Zeitschrift genügt schon als Beweis, wie seelisch wir geworden sind. Paulus unterscheidet deutlich zwischen Dienst, der mit Gold, Silber und Edelsteinen verglichen wird, und Dienst, der nichts als Holz und Heu und Stroh ist, 1. Korinther 13, 12. Alles, was geistlich ist, wird das Feuer des prüfenden Gerichts Gottes überstehen, aber alles Seelische wird in Flammen aufgehen. Amen. Amen.